NDR Info. Redezeit.
Immer müde, immer abgeschlagen. Was sind die Ursachen? Das fragen wir in der kommenden Stunde hier auf NDR Info. Mein Name ist Ulrike Heckmann und ich begrüße Sie wieder zu einer Redezeit in Kooperation mit Visite im NDR Fernsehen und NDR.de. Zwei Fachleute sind bei uns zu Gast und stehen Rede und Antwort. Direkt aus dem Visite-Studio zu uns gekommen ist Dr. Rainer Günther, Internist an der Klinik für Innere Medizin am Uniklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Und an seiner Seite Professor Matthias Burisch, er ist Psychologe und leitet das Burnout-Institut Norddeutschland mit Sitz in Moorrege im Kreis Pinneberg. Diskutieren Sie mit, wenn Sie mögen. Sie können uns anrufen unter 08000 441777 oder Sie erreichen uns auch per Mail unter ndr.de/redezeit. Und da können Sie diese Sendung auch als Video-Livestream verfolgen. Also, ständig müde, woher kommt das und vor allem, was kann man dagegen tun? Das haben wir erstmal Menschen gefragt.
Ich habe oft das Problem, leider. Ich glaube, das ist ein Problem, was furchtbar viele haben und speziell Frauen. Weil denen geht einfach zu viel durch den Kopf noch abends.
Ich glaube, es liegt an unseren Zeiten, dass wir die Grenzen nicht erkennen und einfach weiterarbeiten, bis wir dann kaputt sind.
Ja gut, es hat sich alles geändert. Die meisten haben 2, 3 Jobs und machen dies und das und arbeiten morgens, nachts, abends. Und irgendwann ist halt der Ofen aus sozusagen.
Ich denke mir eher, dass es so Leute sind, die keiner geregelten Arbeit nachgehen. Die glaube ich eher, die verfallen in so einer Lethargie, dass sie, was weiß ich, immer müde sind und schlapp sind, abgekämpft sind vom Nichtstun.
Wenn ich mehrere Tage hintereinander nicht schlafe, dann kriege ich auch nichts auf die Reihe. Die Motivation für Sport und alles lässt nach. Das kann man einfach nicht, wenn man sich wieder müde fühlt. Und dann muss man halt aufpassen, dass man aus diesem Kreislauf irgendwie rauskommt. Ne?
Ich denke, das ist relativ gefährlich für den Körper. Ich denke, dass man da auch ganz schnell in so eine Art Depression absinken kann. Für Menschen, die also echt so von extremer Müdigkeit geplagt sind, die sind also psychisch ganz böse dran.
Man muss sich dann wahrscheinlich selber Ruhepause gönnen und dann früher mal ins Bett gehen und gesünder leben, vielleicht weniger Alkohol, Sport treiben und abschalten können. Ne? Also dass man nicht die Arbeit noch bis spät in die Nacht irgendwie mit sich herumträgt.
Ja, notfalls eine Schlafkur oder Sie sollten zum Arzt gehen und ihren Blutdruck messen lassen und vielleicht kann man das mit den Mitteln runterkriegen. Und man sollte versuchen, ein regelmäßiges Leben zu führen.
Tja, das waren schon viele Stichworte. Ich sage noch einmal die Telefonnummer für Ihre Fragen, wenn Sie mitdiskutieren wollen. 08000 441777 oder per Mail unter ndr.de/redezeit. Viele Stichworte waren das: ständig müde, das hat was mit Überforderung zu tun, die Grenzen überschreiten, nicht abschalten können, mit psychischer Belastung, aber auch dem Lebensstil, Bewegung ist angesprochen worden, die Ernährung, der Alkohol. Müdigkeit kann aber auch organische Ursachen haben. Einer nannte vorhin den Blutdruck, das ist ja ein Faktor, einer unter vielen. Und Müdigkeit kann auch ein Symptom einer ernsten Krankheit sein. Jetzt wollen wir mal ein bisschen sortieren. Dr. Rainer Günther und Professor Matthias Burisch, ab wann ist Müdigkeit eigentlich etwas, wo man sich Gedanken machen sollte? Nicht normal. Jeder ist ja mal müde, das muss so sein. Aber ab wann ist es sozusagen ein Problem?
Ich würde sagen, in dem Augenblick, wo ein Leidensdruck da ist. Und das ist sehr unsubjektiv. Es gibt Menschen, die wahrscheinlich schon anfangen, sich Sorgen zu machen, wenn sie mal wirklich einen Tag nicht richtig in die Gänge kommen. Und andere warten sehr, sehr lange und schleppen sich dahin. Kann ja auch was sehr, sehr viel Ernsteres alles noch sein. In dem Augenblick, wo man sagt, das reicht's. Da reicht's.
Sehen Sie es ähnlich?
Genau, das ist, glaube ich, so, dass diese Tagesmüdigkeit, die da ist, die nicht nur morgens oder nur abends da ist, wenn man aufsteht oder vorm zum Bett gehen, sondern die einen wirklich den ganzen Tag über mitbelastet, diese bleiernde Müdigkeit, diese Apathie, die da ist. Und ich glaube, wenn man dann auch merkt, dass man wirklich in seinem Alltag auch nicht mehr leistungsfähig ist, dass man merkt, dass das, was man vorher leisten konnte, eben im Beruf, aber auch im normalen Alltag, in der Beziehung, dass das eben dann auch wirklich so die Müdigkeit ist, wo man wirklich drüber nachdenken muss, was sind die Ursachen. Und das, glaube ich, was die Zuhörer da schon geschildert haben, ist ja auch der klassische Weg, wie man sich dem ganzen Thema stellt, wenn die Patienten zu uns kommen. Man fragt erst nach dem Alltag. Man fragt, wie ist der Berufsalltag? Wie ist der Tagesalltag? Wie geht man, mit welchen Gedanken geht man ins Bett? Und das ist, glaube ich, das trifft es sehr, sehr gut, was Sie gesagt haben. Und das ist ja auch die häufigste Ursache im Vergleich jetzt wirklich zu organischen Ursachen.
Bevor wir da in die Tiefe gehen, was passiert denn eigentlich, wenn man müde wird im Körper?
Also natürlich hängt das wieder davon ab, was die Ursache ist. Wenn das jetzt rein physiologisch ist, wenn man sagt jetzt zum Beispiel die Müdigkeit, die man so im Winterblues hat oder in der Frühjahrsmüdigkeit, da weiß man sehr genau, ist das ein Ungleichgewicht von bestimmten Hormonen. Das einmal ist das Melatonin, das ist das klassische Schlafhormon, was dort eine Rolle spielt, was da ein bisschen Überhang hat, und das sozusagen Aktivitätshormon, das Serotonin, was etwas zurück dann geschaltet wird. Und wenn man sich dann mehr aktiv betätigt, wenn man mehr zur Sonne geht, dann kommt dieses Gleichgewicht wieder hinein. Das ist so die Phase, wenn man wirklich über Müdigkeit spricht, die nicht dem normalen Alltag entspricht.
Und wenn man jetzt mal über die normale Müdigkeit spricht, warum wird der Mensch nach, ja, wie viele Stunden im Schnitt müde? 7 Stunden sollte man schlafen, heißt es immer.
Mutter Natur hat dafür gesorgt, dass da oben eine Grenze ist und dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und dass der Mensch ab und zu tatsächlich seine Pausen braucht. Es gibt sogar, jetzt erweitere ich das ein bisschen, ein Autor, um den es jetzt ein bisschen still geworden ist, seit 15 Jahren, der behauptet, es gibt Tagesrhythmen, ultradiane Rhythmen, die sagen, dass wir etwa in 90 bis 120 Minuten Zyklen einen Höhepunkt haben und dann über einen Abfall haben.
Dann kommen wir wieder in ein ganz weites anderes Feld, aber worauf ich hinaus will, also es gibt ja ganz viele Regelkreisläufe im Körper, also Temperatur, wenn wir müde werden, fangen wir an, eher tendenziell ein bisschen zu frieren zum Beispiel.
Ich glaube, bei der normalen Müdigkeit, die so dem normalen Tagesablauf ist, ist das ja eher nicht der Fall. Müdigkeit ist ja auch was Schönes. Das ist ja nicht was jetzt irgendwie immer was Unangenehmes sein muss, sondern man freut sich ja eigentlich auch, wenn man was geleistet hat, wenn man sportlich oder wenn man am Schreibtisch gesessen hat, man hat was erleidet, dann ist man müde, dann fühlt man sich, man kann gut schlafen. Und es ist einfach so, wir als lebende Organismen, kein Tier braucht keinen Schlaf, so muss man das zusammenfassen. Und das gehört zu uns dazu. Es ist ein Erholungsweg, den wir brauchen, um uns körperlich und geistig zu erholen.
Dann gehen wir mal in die Analyse. Also auffällige Müdigkeit, wenn Menschen wirklich abgeschlafft sind, nicht mehr leistungsfähig. Sie haben schon angesprochen, man fragt viel, woran liegt es? Hat man selbst eine Erklärung? Gibt es denn typische Gründe, die dahinter stecken? Kann man sagen, in meinetwegen jedem zweiten, jedem dritten Fall ist die Ursache X oder Y, oder ist das auch alles so individuell, dass man im Grunde genommen ja mit jedem persönlich lange sprechen muss?
Im Grunde Ihr Bericht, Herr Günther. Ja. Also gibt es ungefähr ein Dutzend oder 20 Diagnosen, die man erstmal ausschließen
muss. Also wenn wir jetzt einfach das, was wirklich am häufigsten ist, sind wirklich die Alltagsprobleme, die einen mitnehmen und die Überlastung im Alltag. Und das macht den überwiegenden Anteil, also sicherlich mehr als die Hälfte, mehr als 2/3 aus. Dann kommt natürlich dazu, dass Genussmittel eine Rolle spielen, die wir alle gerne mal zu uns nehmen, aber vielleicht im Einzelfall eben zu viel sind. Das nächste sind dann sicherlich so Medikamenteneinnahmen, dass man neue Medikamente einnimmt. Und in eher wenigen Fällen, aber die muss man eben erkennen, sind das dann wirklich die klassisch organischen Ursachen, wo wirklich auch eine organische Erkrankung dahinter steckt, der man dann ganz genau auf den Grund gehen muss, weil man dann wieder mit der Behandlung dieser organischen Erkrankung komplett die Müdigkeit auch beseitigen kann.
Wir haben eine Hörerin aus Essen, Marie-Luise Linden ist am Telefon und sie kennt das mit der Alltagsmüdigkeit, ne, Frau Linden?
Ja, ich kenne das.
Haben Sie eine Frage an einen unserer beiden Studiogäste?
Ja, ich fühle mich also in meinem ganz normalen Alltag nicht leistungsfähig. Ich kriege den normalen Alltag nicht bewältigt. Ich habe Muskelschmerzen in den Beinen und es sind ganz aktuell Leberwerte genommen worden, wovon der GPT und Gamma-GT-Wert beide erhöht sind und ein Ferritin-Wert liegt bei 380. Und die Ärztin weiß sich da keinen Rat und hat dem jetzt keine Bedeutung beigemessen. Und ich weiß gerade nicht, wie es weitergehen kann.
Ja, also jetzt ohne die Einzelheiten natürlich zu kennen, das müssen Sie verstehen. Aber ja. Es ist sicherlich so, wenn man eine Lebererkrankung oder Leberwerterhöhung hat, dann kann auch die Müdigkeit ein klassisches Symptom sein. Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Und das, was Sie schildern, wäre vereinbar natürlich mit einer Entzündungsreaktion im Körper, aber es könnte auch der Vorbote einer seltenen Lebererkrankung sein. Das ist die sogenannte Eisenspeichererkrankung, die Hämochromatose nennt man das, wo eben zu viel Eisen im Körper abgelagert wird. Das wäre dieser Ferritinwert, den Sie sagen. Und wo dann eben, weil dieses Eisen auch in der Leber abgelagert wird, eben dann auch die Leber mit reagiert und eine leichte Entzündungsreaktion da ist. Und wenn die Leber entzündet ist, so wie bei Ihnen mit diesem einen Wert nachgewiesen, dann kann das eben auch zu dieser Müdigkeit führen. Also dem sollte man schon sehr genau auf den Grund gehen, ob dort solche seltenen Erkrankungen dahinter stecken. Es können aber eben auch andere entzündliche Erkrankungen sein, so aus dem rheumatischen Formkreis, wenn Sie schildern, dass Sie auch Muskelbeschwerden haben. Also das ist schon ein weites Feld, was man aber abklären muss, gerade in Ihrem jungen Jahr.
Welchen Facharzttyp sollte denn Frau Linden mit sowas aufsuchen? Wäre sie da bei einem Internisten richtig aufgehoben? Oder?
Also jetzt die Einzelsituation, ich kann jetzt nicht natürlich sagen, was die Kollegin sonst vielleicht noch alles geplant hat oder was sie sich ansonsten noch vorgenommen hat. Vielleicht möchte sie jetzt einmal nochmal Verlaufskontrollen machen. Aber wenn man jetzt so zielgerichtet weiter in diese Erkrankungsspektrum geben, was ich geschlagen habe, dann ist sicherlich der fachärztliche Internist der richtige Ansprechpartner.
Okay, vielen Dank erstmal an Sie, Frau Linden. Brigitte Roloff-Schmidt aus Wolfsburg ist ebenfalls am Telefon. Frau Roloff-Schmidt, was ist Ihre Frage?
Ja, meine Frage ist die, bin vor 2 Jahren vom Facharzt auf meiner Schilddrüse untersucht worden, weil ich diese Symptome habe mit Frieren, ständige Müdigkeit, das ist das Schlimmste daran. Und dieses Frieren, das ist ganz, ganz schlimm bei mir. Und ich wurde untersucht, da hat es geheißen, dass ich einen Jodüberschuss hätte. Und dann eben Jod meiden sollte, also ich habe auch wirklich sehr viel Fisch gegessen, 2-3 Mal in der Woche oder mehrmals und auch natürlich Salz genommen mit Jod. Und das habe ich nun sein lassen seit gut 1,5 Jahren. Und es bessert sich gar nicht. Dieses Frieren, diese Gewichtszunahme, das sind alles diese Symptome, die man doch entweder bei einer Unter- oder Überfunktion wohl hat. Ich weiß es nicht genau, wann das eintrifft. Und vor allen Dingen, was für mich auch wichtig ist, wenn ich friere und mich dann ins Bett lege, trotz jeder Bett wache ich mein Unter auf. Ich schlafe natürlich auch sofort ein, wie vom Blitz getroffen, kann man schon bald sagen, und wache dann mit Unter auf. Und diese habe ich in der Zeit, bevor ich überhaupt schlafe oder überhaupt geschlafen habe, ich wache auf und bin total immer noch kalt.
Frau Roloff-Schmidt, ich versuche das mal so ein bisschen zu verallgemeinern. Also Schilddrüse ist angesprochen worden als ein ganz wichtiges Organ, wenn wir auf Müdigkeit schauen. Welche Rolle spielt die Schilddrüse bei dem Schlaf-Wach-Rhythmus normalerweise?
Genau. Also natürlich steuert sie auch mit oder ist verantwortlich auch mit für den Schlaf-Wach-Rhythmus, wie viele andere Hormone auch. Das ist nur ein Hormonaspekt dabei, aber natürlich sind die Beschwerden, die geschildert worden sind, ja ganz klassisch und typisch für eine Schilddrüsenunterfunktion, wo eben die Schilddrüse nicht mehr so viel Hormone bilden kann und deswegen diese ganzen Symptome auch auftreten können. Ich würde nur eine Sache, was wir glaube ich auch noch richtigstellen müssen, durch Ernährung einen Jodüberschuss zu bekommen, ist nicht möglich. Also das ist das, was in der Nahrung drin ist, das reguliert der Körper selber. Das wäre nur, wenn man wirklich reines Jod oder Jodtabletten zu sich nimmt. Aber durch eine reine Ernährung kann man keine zu viel Jod im Körper haben. Aber die Beschwerden sind eben, wie Sie es geschildert haben, für eine Schilddrüsenunterfunktion ganz typisch. Dann würde man jetzt die Hormonwerte von der Schilddrüse messen. Man würde aber auch eine Schilddrüsenultraschalluntersuchung machen, nachdem man natürlich vorher die körperliche Untersuchung gemacht. Und dann kann man sehr genau mit den heutigen Methoden herausbekommen, liegt dort wieder wirklich eine Unterfunktion der Schilddrüse vor. Das sind aber einfache Untersuchungsverfahren, die man jederzeit durchführen kann.
Und das Frieren, gibt es auch dafür eine Erklärung?
Das Frieren ist wieder wie die Müdigkeit, ist ein Sammelbegriff von verschiedenen Ursachen, die dahinter stecken können. Das kann auch mal sein, dass der Kreislauf ein bisschen erniedrigt ist, dass man einen niedrigen Blutdruck dabei hat, dass das zum Frieren führt. Es kann aber auch einfach sein, dass man leichter einfach friert, wie es nun mal so ist. Aber das ist ein ganz weites Feld.
Herr Burisch, kann das auch eine psychische Erschöpfung sein, dass man friert und irgendwie so das Gefühl hat, ich kriege das nicht richtig
hin? Selbstverständlich. Aber kleine Bemerkung, die Ihnen vielleicht nicht gefallen wird, Herr Günther, zu den beiden Anruferinnen, zweite Meinung einholen. Die erste hat gesagt, die Ärzte nimmt das nicht ernst oder sowas, diesen Befund, wie komisch. Mhm. Das ist, glaube ich, was aus der Praxis, für die Praxis, was man als Patient, der ich natürlich immer nur bin, sagen kann, holt euch die zweite Meinung. Das ist mir oft schon passiert, dass dann der zweite komplett andere Vermutungen, komplett andere Diagnosen auch auf einmal hatte.
Sie sagen auch, Herr Borisch, dass über den Aspekt, auf den wir nachher noch ein bisschen mehr kommen, Burnout kann ja auch zu einer Müdigkeit, ständigen Müdigkeit führen. Ja. Oder es ist ein Symptom, dass Patienten ganz oft nicht ernst genommen werden, von Arzt zu Arzt gehen, bis sie herausfinden, was es damit wirklich auf sich hat.
Also, eben, und das ist eben so, es gibt Leute, die haben Läuse und Flöhe. Es gibt Leute, die haben somatisches Grundleiden, wie zum Beispiel jetzt eine Schilddrüsenfehlfunktion, wollen aber trotzdem oder meinen trotzdem noch 100% Leistung bringen zu müssen. Mhm. In dem Konflikt, dass man sagt, ich muss mich zu allem zwingen, entsetzlich, es macht keinen Spaß sowieso nicht und jetzt erst recht nicht. Ne? Mhm. Das kann der Anfang von einem Burnout-Prozess sein. Dass man sich permanent überfordert fühlt und das Gefühl hat, das Leben wächst einem über den Kopf. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, das allererste, was in solchen Fällen geklärt werden muss, gibt es vielleicht eine somatische Diagnose. Also Diabetes ist Klassiker und Schilddrüse, die beiden Klassiker. Und dann gibt es noch ein Dutzend, die wir jetzt nicht zitieren.
Ein Stichwort ist auch gefallen, was, glaube ich, auch Klassiker ist dabei, nämlich Stichwort Eisen. Eisenmangel wird oft gesagt, kann auch Müdigkeit auslösen. Sie schauen skeptisch.
Genau, also da muss man wieder sagen, ein reiner Laborwert ist keine Erkrankung, wenn der erniedrigt ist. Und gerade der reine Eisenmangel ist sicherlich nicht mit Müdigkeit verbunden. Da gibt es genügend Untersuchungen. Aber wenn der Eisenmangel dann schon organische Folgen hat, dass man dann eine Blutarmut hat, also eine Anämie, und darüber der Körper dann weniger Leistung bringen kann, weil er weniger Sauerstoffträger hat, das ist sicherlich dann auch mit diesem Eisenmangel verbunden, dann diese Müdigkeit. Aber ein reiner Eisenmangel ohne andere organische Probleme ist sicherlich nicht der typische Wert, den man dann behandeln sollte, um dann die Müdigkeit zu beseitigen.
Also Schilddrüsenhormone, die kriegt man nicht so ohne weiteres in der Apotheke, aber Eisenpräparate durchaus. Genau. Also es wäre jetzt kein Tipp zu sagen, man geht dann mal in die Apotheke und holt sich Eisenpräparate.
Aber man muss ganz ehrlich sagen, bevor man Eisenpräparate zu sich nimmt, dann sollte man nochmal seine Ernährung genau angucken. Mhm. Eigentlich in unserer Ernährung, die wir hier möglich haben, ist ein Eisenmangel eigentlich keine häufige Situation.
Ich glaube, es ging um Eisenüberschuss bei den zweiten
Anrufern. Nee, das war was anderes. Das war
Hauptsache, ich sage nur, das Stichwort Eisen ist gefallen und das ist halt die typischen Sachen. Es gibt ja noch ein paar mehr. Wir haben aber erst einmal wieder eine Hörerin. Ich sage nochmal die Telefonnummer für Ihre Anrufe 08000 441777 oder per Mail unter ndr.de/redezeit. Und am Telefon ist jetzt Erika Knoblich aus Braunschweig. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Abend. Ich habe folgende Frage. Ich habe mit der Schilddrüse zu tun, nehme Eltirox 75 und jetzt wollte ich gerne wissen, warum schwitzt man so unwahrscheinlich? In der Nacht kann ich bis zu 3-4 Mal die Wäsche wechseln, aber immer nur am Hals. Und nebenbei ist mir aufgefallen, dass ich bis Mitternacht kaum am Hals schwitze. Das ist in der zweiten Nachthälfte. Und ich hatte früher 100 genommen, habe das auf zu viel zurückgeführt. Da habe ich eigenmächtig drum gebeten auf 75, hat sich aber nichts geändert.
Mhm. Also und hat ja nicht so direkt gerade mit Müdigkeit zu tun, aber wir geben die Frage trotzdem mal kurz weiter, Frau Knoblich.
Ja, aber das ist sicherlich auch das, was Sie schildern, jetzt nicht ein typisches Symptom oder ein typisches Zeichen für eine Schilddrüsenüberfunktion. Und gerade wenn das verringert worden ist, die Dosis, und der Hausarzt oder der Kollege, der die Werte ja kontrolliert, wird sie ja auch messen. Und dann kann man eigentlich sehr genau feststellen, ob jetzt wirklich eine Über- oder Unterfunktion oder eine normale Funktion der Schilddrüse da ist. Aber nochmal, die Beschwerden, die Sie schildern, sind nicht mit einer Schilddrüsenerkrankung vereinbar.
Und wir haben eine weitere Hörerin am Telefon aus Frankfurt am Main, Irmgard Schwankenberg. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was ist Ihre Frage?
Also ich leide an chronischer Müdigkeit und die ist also sehr stark ausgeprägt. Das ist für meine Begriffe keine normale Müdigkeit. Ich kann dann einfach nicht mehr anders. Ich muss mich hinlegen und schlafen und kann dann stundenlang schlafen und bin aber trotzdem nie erholt. Also ich kann meinetwegen auch 18 Stunden schlafen, ich bin aber nie erholt. Und ich habe mich in den letzten Jahren untersuchen lassen in der Hämatologie, Endokrinologie, Infektiologie, Neurologie, Psychologie und alle Befunde sind immer normal. Das Einzige, was ich habe, ist ein auffallend hoher Ferritinwert, aber der sollte also nicht damit in Zusammenhang stehen. Und was in der Sendung gesagt wurde, das könnte ich also noch sagen, Gewichtszunahme, Haarausfall und auch immer geschwollene Beine, aber das kommt von venösen Beschwerden her. und von der Lymphe.
Und Sie wollen jetzt einen Rat, woran es liegen könnte bei Ihnen? Stichwort Diagnose. Was würden Sie raten, Herr Günther? Welchen Tipp haben Sie vielleicht auch, Herr Burisch? Ja.
Also das, was Sie geschildert haben, Sie waren ja wirklich schon so bei allen ärztlichen Spezialisten. Die Frage ist immer, ob jeder von diesen Spezialisten auch alle Befunde zusammen hat, was wir eben schon diskutiert haben, dass man eben wirklich ein Gesamtbild haben muss und dass nicht nur ein Einzelner irgendeine Diagnose stellen sollte. Und das ist so das, was man dazu sagen kann. Aber ansonsten schildern Sie eigentlich das, was man so im Routineablauf abklären würde.
Wie kann man denn das Leben leichter machen, wenn man jetzt das Gefühl hat, man hat eine unerklärbare Müdigkeit, keiner kommt drauf, man muss ja trotzdem irgendwie gucken, dass man durch seine Tage kommt. Herr Burisch, haben Sie da Tipps?
Naja, also dieser Fall scheint ja ein ziemlich rätselhafter zu sein. Wie jemand komplett durchdiagnostiziert, durchuntersucht und nichts passiert. Vielleicht ist es nicht verkehrt, doch mal einen Begriff auf den Tisch zu legen, das was ganz selten ist. 3 Promille der Bevölkerung haben das, das Chronic Fatigue Syndrome, CFS. Das erklärt es nicht. Das heißt nämlich, man weiß nicht, woher es kommt. Es gibt ein paar Vermutungen, dass es durch Viren ausgelöst wird oder sonst was. Gilt als Autoimmunerkrankung, was ganz selten ist. Den Leuten, also wenn das wirklich diese Diagnose wäre, bis man zu der Diagnose kommt, müssen eine lange, lange Liste von Kriterien erfolgt gegeben sein. Dann entlastet es Leute schon mal zu wissen, ich habe eine Diagnose, ich habe was. Die Hörerin scheint mir vor allem darunter zu leiden, dass sie sagt, mein Gott, keiner findet was. Ich fühle mich entsetzlich. Kein Arzt, kein Psychologe findet was bei mir. Ich würde nochmal sagen, in eine Klinik gehen, wo in der Tat dann die Diagnostiker um den Tisch rumsitzen können und nicht voneinander wissen. Das ist ja oft so, dass der Informationsfluss dann fehlt. Und gucken in einer entsprechend ausgerüsteten internistischen Klinik tatsächlich alle Geschichten, alle Befunde zusammenzutragen. Ansonsten bei CFS-Patienten weiß man einfach, Entspannung, sich damit abfinden, die Versuche, Psychotherapien zu machen oder die jetzt in Sport zu schicken, sind alle gescheitert. Das hilft nichts. Im Gegenteil, die fühlen sich dann nur noch schlechter, weil es eben nichts hilft. Sie stehen immer unter dem Generalverdacht, irgendwie nur faul zu sein und nicht zu wollen.
Also das Wichtigste eben, möglichst an einen Ort zu gehen, wo viele Fachleute an einen Tisch sitzen und die Informationen ausgetauscht werden können.
Das ist ein konkreter Tipp im Augenblick, ja.
Vielleicht auch mal sich an eine Klinik wenden. Frau Schwankenberg, vielen Dank für Ihren Anruf. Und jetzt sind wir verbunden mit Hans-Jürgen Jochens in Langwedel. Schönen guten Abend, Herr Jochens.
Guten Abend.
Was ist Ihre Frage an uns?
Meine Frage ist, dass ich, also wenn ich zur Ruhe komme, dass ich dann, ich verspüre keine Müdigkeit, aber mir fallen dann so die Augen zu, ich merke es nicht mal und dann schlafe ich.
Wunderbar.
Besonders ist es, dass nach dem Essen, und ja, denn das dauert so ungefähr 20, 30 Minuten, ja, dann bin ich wieder wach, dann bin ich wieder topfit.
Wunderbar.
Ich weiß nicht, ich merke es noch nicht einmal, dass mir die Augen zufallen.
Ist das für Sie ein Problem oder ist das nur einfach eine Beobachtung?
Nein, es ist insofern das Problem, das ist unangenehm, denn meine Frau sitzt dann daneben und ich schlafe plötzlich ein in ihrer Gegenwart. Nicht? Also für mich ist das unangenehm, ja.
Okay, was...
Mir geht es ziemlich ähnlich. Kann ich Sie trösten. Sie sind vermutlich auch schon nicht mehr ganz so in den 50ern. Ich bin 71 und ich finde das relativ normal, speziell nach dem Essen. Ich trinke zum Essen regelmäßig ein Glas Wein, was die Sache noch ein bisschen steigert natürlich. Und ich gönne mir hinterher eine Stunde Schläfchen, wenn es dann sein soll. Wenn ich eine halbe Stunde wieder wach werde, wie Sie, umso besser. Aber ich finde das nicht tragisch. Da müssen Sie vielleicht mit Ihrer Frau nochmal reden, dass Sie da die Akzeptanz kriegen, dass das in unserem Alter nicht so wahnsinnig unnormal ist.
Ansonsten noch einen alternativen Rat?
Nein, also was der Anrufer ja schildert, ist, dass er sich danach ja auch erholt fühlt. Also ist das ja nicht in dem Sinne, was wir jetzt so als Müdigkeit, als bleierne Müdigkeit verstehen, die wirklich auch eine organische oder krankhafte Ursache hat, sondern es ist ein erholsamer Schlaf, den der Körper anscheinend zu dem Zeitpunkt braucht und den man ihm auch gönnen sollte, damit man eben den weiteren Tag über fit ist.
Ja, vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Jochens. Nochmal diese Müdigkeit, diese plötzliche Einschlafen, wenn man meinetwegen auf dem Sofa sitzt, können da nicht auch Herzerkrankungen hinterstecken?
die Herzerkrankung, wenn es jetzt chronische Herzerkrankung, wenn es eine Herzleistungsschwäche ist, die machen dann auch so eine Müdigkeit, auch eine Tagesmüdigkeit können sie machen. Das heißt, wenn das Herz nicht mehr gut arbeitet, wenn Wasser eingelagert wird oder wenn Herzrhythmusstörungen da sind, alles, also im Grunde kann fast jedes innere Organ, die Nieren, die Leber, das Herz, da eine Rolle spielen. Und da muss man eben, und das ist die Aufgabe dann auch des ärztlichen Kollegen, der diese Patienten dann auch zum ersten Mal sieht oder als Hausarzt, dass er das genau dann abklärt.
Wir haben eine weitere Hörerin am Telefon, Iris Müller aus Hessberg. Frau Müller, Ihre Frage.
Ja, schönen guten Abend. Ich habe eine Frage. Ich bin 58, aber ich leide seit Jahren unter Erschöpfung, Müdigkeit und auch Depression. Ich werde nach einer Stunde mich jetzt was machen, so rasch schlapp und kaputt und deprimiert. Das Schlimmste ist, dass mir auch mein Hausarzt und die Ärzte nicht abnehmen, weil ich bin so ein Mensch, ich habe in meinem Leben vieles erlebt und durch trete ich manchmal sehr bewusst und durch meine Stimme so, dass mir keiner ja glaubt, dass ich wirklich so fertig bin. Und das deprimiert mich ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was hinter steckt, wenn ich frage, ob das mal Eisenmangel, ja wieso mit 58, wieso soll ich Eisenmangel haben? Nehme mich keiner ja nicht ernst.
Herr Burisch, Sie hatten vorhin schon auch gesagt, das kommt häufiger vor, jetzt nur mal die Begrifflichkeit ein bisschen auseinanderzuhalten. Von Müdigkeit ist ja bei uns die Rede, Abgeschlagenheit, das Wort ist ein paar Mal gefallen, Erschöpfung, jetzt Depression, Burnout kam auch schon. Müssen wir das eigentlich sauber trennen oder fließt das alles mehr oder weniger ineinander über?
Es wäre schön, wenn wir es sauber trennen könnten. Das ist aber relativ schwierig. Vorhin waren wir schon an so einem Punkt. Man muss unterscheiden, garantiert, von dieser wohligen Müdigkeit, die man hat, zum Beispiel, wenn man im Garten gewühlt hat. Wenn ich in meinem Garten im Sommer gewühlt habe, eine Weile, dann bin ich hinterher auch ziemlich kaputt, aber außerordentlich zufrieden. Wunderbares Gefühl. Die Anrufer, die kommen, haben ja immer ein bisschen Rätsel mit ihrer Müdigkeit. Sie können es sich A nicht erklären und B ist unangenehm.
Also hier waren ja Müdigkeit und Depression, was so zusammen genannt wurde.
Und das Problem ist schon wieder, dass sie sich nicht ernst genommen fühlt. Mhm. Wiederum der Tipp, zum nächsten Arzt gehen oder eventuell auch wirklich mal zu einem niedergelassenen klinischen Psychologen. Lange Wartezeiten, leider. In Hamburg durchschnittlich ungefähr ein Vierteljahr. Aber sich in der Tat mal aus dem Branchenbuch einen psychologischen Psychotherapeuten rauszuholen, da anzurufen, kommen Sie auf eine Warteliste, müssen jede Woche anrufen, ob Sie noch auf der Warteliste bleiben wollen, das geht. Und das Ganze aber dann nochmal ein bisschen psychologisch abzuklären. Mhm. Aber wiederum nochmal, was ich auch schon vorher gesagt habe, bei der Anrufin, bei Frau Müller, habe ich mal das Gefühl, da ist noch nicht internistisch das ganze Pulver verschossen. Da würde ich dann schon erstmal gucken, ob es noch andere
Wird Diagnose man denn hat. Depressiv, weil man ständig müde ist, oder ist man müde, weil man depressiv ist? Oder geht beides?
Beides geht. Wenn man sich, wenn Sie diesen Leistungsanspruch haben, wie gesagt, und Sie haben irgendwas wegen Diabetes oder wegen Schilddrüse, diese Müdigkeit, und Sie entlasten sich aber nicht, Sie sagen, ich muss es doch trotzdem schaffen, da können Sie in der Tat in Burnout reinrutschen. Ne?
Also Frau Müller, der Tipp war nochmal einen anderen Arzt aufsuchen und es abklären zu lassen. Vielen Dank für Ihren Anruf. Caro Steffen ist jetzt bei uns am Telefon aus Breddorf. Schönen guten Abend. Ihre Frage.
Schönen guten Abend. Ich habe eigentlich weniger eine Frage als einen Erfahrungsbericht. Und zwar ging es mir im vorletzten Jahr so, dass ich ständig extrem müde war und mich auf Deutsch gesagt immer selber in den Hintern treten musste, um in Gang zu bleiben. So. Und dass ich morgens das Gefühl hatte, wenn ich auch rechtzeitig aufgewacht war, dass ich mich nie erholt fühlte und mich noch, wer weiß wie lange, im Bett von einer Seite auf die andere drehen konnte und mich fühlte so wie benommen. Dann habe ich mal den Vitamin-D-Spiegel messen lassen bei meinem Arzt und ich war sowas von niedrig, das hätte ich überhaupt nicht gedacht, weil ich mich auch sehr viel draußen aufhalte in der frischen Luft. Aber der war unter 10 der Wert und mir wurde dann gesagt, dass man als Frau eigentlich so Mitte 60 etwa haben soll, weil man sonst auch leicht Osteoporose bekommen könnte. Und meine Ärztin hat mir dann empfohlen, Vitamin-D-Tabletten zu nehmen über 2-3 Monate, um mit dem Spiegel wieder nach oben zu kommen. Das hatte ich getan und fühlte mich innerhalb kürzester Zeit viel besser. Ich war morgens viel wacher und hatte auch wieder viel mehr Antrieb. Und dann wurde mir auch gesagt, als ich diese Tabletten in der Apotheke gekauft habe, dass es in Deutschland wohl ganz vielen Leuten so geht, dass sie aufgrund eines Vitamin-D-Mangels zu Müdigkeit neigen, weil wir hier sehr in einem sehr nördlichen Land leben. und einfach oft zu wenig Sonnenlicht abbekommen. Menschen, die dann auch immer den ganzen Tag im Büro arbeiten und sowas, wo sollen die genug Sonnenlicht herkriegen, sodass dadurch auch nicht genügend Vitamin D gebildet werden kann. Und dass es wohl auch so sein soll, dass Menschen mit dunklerer Hautfarbe häufig einen Vitamin-D-Mangel haben, weil die dann noch weniger davon bilden können, weil einfach nicht genügend von der Sonne dann so durchkommt. Und ich habe das dann im vergangenen Herbst auch mal wieder testen lassen, weil ich dachte, oh, wir hatten so einen regnerischen Sommer, von Juli an hat es bis auf den Oktober ja sehr viel geregnet. Vielleicht ist der Spiegel dann doch wieder zu niedrig, weil man vielleicht nicht genügend draußen war oder entsprechend eingepackt bis über die Ohren. Und siehe da, der war tatsächlich wieder so bei Mitte 20. Und ich habe das dann jetzt auch wieder substituiert, mache ich den Winter über, dass ich wieder diese Tabletten nehme.
Also ich habe das dann auch mit meiner Frau Steffen ein bisschen zusammen. Kann. Also jedenfalls Vitamin D hilft Ihnen, aber immer wieder kontrollieren lassen auch, wie der Spiegel ist. Das fasse ich da jetzt mal so als Ergebnis und auch als Botschaft und Rat an uns zusammen. Bin Ihnen auch dankbar für den Tipp, den gebe ich nochmal kurz weiter an unsere Fachleute. Vitamin D ist
kein Wunder.
Braucht man den Arzt, um ein Vitamin-D-Präparat zu bekommen, oder gibt es das sozusagen auch?
Ich bekam in meiner Kindheit Lebertraum, das war sehr beliebt. Aber es ist in der Tat kein Wunder. Es ist gut, dass nochmal eine Verdachtserklärung auf den Tisch kommt. Ne? Ja. Alles Mögliche hatten wir schon, Vitamin-D-Mangel hatten wir noch nicht.
Okay, um Vitamin D unter anderem geht es jetzt auch in den Hörermails. Das passt. Silvia Rubel ist jetzt bei uns im Studio mit den Mails, die uns erreicht haben.
Geht es ganz viel drum in den Hörermails, nicht nur um Vitamin D, auch um Eisen und auch um Vitamin B. Und Vitamin D ist jetzt gerade schon drüber gesprochen worden. Ich finde es ganz interessant, nochmal über das Eisen zu sprechen. Birte Fort aus Diepholz schreibt, Müdigkeit begleite sie seit Jahren, und sie fragt, ob man bei einem niedrigen Ferritingehalt, das ist ja ein Eiweiß und der wichtigste Eisenspeicher im Körper, grundsätzlich sportliche Belastungen lieber lassen sollte, um den Körper nicht unnötig zu belasten.
Nein, eindeutig nein.
Okay, dann haben wir das schnell abgearbeitet. Nein,
auch dann muss man immer sagen, wenn man einen niedrigen Ferritinwert hat, dann muss man natürlich sehen, ob wirklich auch eine Blutarmut dann die Folge ist. Und dann muss man schon ein bisschen genauer nachgucken. Aber per se ein niedriger Ferritinwert sollte auf keinen Fall vom Sport abhalten.
Dann fragt Elisabeth Philipp Metzen aus Leer im Münsterland, welche Therapie bei einem Eisenwert von 22 empfohlen wird. Das ist sehr konkret.
Das ist eine sehr konkrete Frage, aber auch da müssen wir wieder auf das, was wir eben schon erwähnt haben. Der Eisenwert alleine ist keine wesentliche oder spielt keine wesentliche Rolle, sondern wenn dann eben entsprechenden Folgen, also die Blutarmut oder andere Folgen, dass man vielleicht auch Hautveränderungen oder sowas hat. Aber den Wert des Eisenmangels zu erhöhen, hängt eben davon, warum hat man einen Eisenmangel? Liegt es daran, dass man sich nicht entsprechend ernährt? Hat man einen Eisenverlust? Hat man eine Eisenaufnahmestörung, wo auch mal Magen-Darm-Erkrankungen dahinter stecken können? Das muss man schon sehr genau aufarbeiten, bevor man jetzt einfach nur Eisen substituiert. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder als Tablette oder als Infusion. Das hängt aber davon ab, was die Ursache des Eisenmangels ist.
Und wie sieht das mit Vitamin B12 aus? Das fragt Philipp Zeisig aus Norderstedt. Kann man vielleicht auch durch Zufuhr von Vitamin B mehr Energie gewinnen?
Nein, also da ist es, muss man auch wieder sagen, auch Vitamin B12, wenn da wirklich ein Mangel herrscht, dann hat man klassische Symptome. Auch da ist sicherlich die Blutarmut dann wieder ein führendes Symptom. Es können auch mal Nervenveränderungen auftreten. Aber wir haben einen sehr guten Speicher vom Vitamin B12. Der reicht im Grunde, selbst wenn wir kein Vitamin B12 mehr zu uns nehmen würden, für 3 Jahre völlig aus. Und die Menge, die da ist, ist immer ausreichend. Und bitte, bitte nicht einfach, ohne zu wissen, ob man einen Vitamin B12-Mangel hat und was die Ursache ist. Und das ist wieder das Entscheidende. Man muss herauskriegen, warum das ist. Ernährt man sich wieder falsch? Das heißt, hat man zu wenig zum Beispiel Fleisch oder Milchprodukte, die man zu sich nimmt, dann kann man das ja ganz einfach anders. Aber es gibt natürlich auch in der Werbung bestimmte Präparate, wo man dann einmal draufklickt und dann wird man wieder aktiv. Das entspricht nicht der Realität.
Dann kommen wir doch mal zu den Krankheitsbildern eher, die uns auch beschrieben werden. Zum Beispiel Monika Marzano aus Langenzehn leidet seit 6 Jahren an ständiger Müdigkeit und extremer Erschöpfung. Schilddrüse und so weiter ist abgeklärt. Sie hat Verdacht auf dieses chronische Fatigue-Syndrom. Das wurde in der Charité Berlin bestätigt. Sie möchte jetzt wissen, was raten Sie mir? Das verschlechtert sich ständig. Dann kann man da was raten?
Charité ist das Kompetenzzentrum dafür. Also wenn die nichts gewusst haben, gebe ich mich geschlagen. Das sind die Spezialisten dafür. Also der Tipp ist einfach nur, versuchen, damit zu leben. Das heißt wahrscheinlich schon mal anfangen, dagegen anzukämpfen, zu sagen, das ist leider mein Schicksal, so entsetzlich es auch ist. Wenn man sich damit arrangiert hat, kann es vielleicht 2%
leichter Fall. Aber die Charité-Leute sind die Spezialisten.
Mhm. Dann bittet uns ein Hörer aus Hardexen, der an der Schlafkrankheit tatsächlich leidet, mit vorübergehenden Verlusten der Körperspannung. Und bei dem das zum Glück, sagt er, diagnostiziert wurde, auch richtig. Das ist ein Physiotherapeut auch selber, er ist im Schlaflabor gewesen. Und er bittet uns eigentlich nur drum, mal seinen Appell weiterzugeben, dass nicht so viel stigmatisiert wird, wenn dann der Kollege mal irgendwie ein bisschen müde ist oder vielleicht unerklärlich.
Schlafkrankheit muss man vielleicht kurz noch erklären. Also die Narkolepsie, dass jemand wirklich unkontrolliert auch in Tagessituationen einschläft und einnickt und das nicht unter Kontrolle hat. Ne? Mhm. Das nur vielleicht als
Erklärung. Das ist erwähnt wörtlich. Also wir entstigmatisieren heute Abend so einiges. Das ist ganz gut, glaube ich. Begriffe, die ja wirklich nicht Haushaltsbegriffe sind. Burnout ist es inzwischen, aber CFS ist es nicht. Möglicherweise haben 5 Hörer das gerade zum ersten Mal gehört und sagen, oh, wunderbar, das gibt's. Ich bin nicht der Einzige. Das ist schon eine ganze Menge.
Dann gibt es so Mails, die in Richtung Schlaf auch noch gehen. Heinrich Karl Kogler aus Pinneberg leidet seit einem Jahr unter ständiger Müdigkeit. Er hat aber auch Schlafapnoe, also diese Atemaussetzer während des Schlafs. Er nutzt so ein Gerät dafür. Und er fragt jetzt, was könnte ihm denn noch helfen?
Also das ist das, was wir bisher ja noch nicht angesprochen haben, aber das ist eben auch eine gar nicht so seltene Ursache, diese Atemaussetzer nachts, das ist häufig vom Partner gemerkt, mit Schnarchen häufig verbunden. Und das, was dann gemacht wird, ist eben diese CPAP-Maske, die man dann verwendet. Das heißt, dass man einen leichten Überdruck, damit eben sozusagen die Zunge nicht mehr zurückfallen kann und diese Atemaussetzer nicht da sind. Und das Entscheidende ist, wenn man jetzt diese Schlafapnoe-Erkrankung diagnostiziert hat, das macht man meistens im Schlaflabor, dann ist eben ganz wichtig, und das sehen wir auch gar nicht so selten, dass man dann immer wieder auch diese Maske neu einstellen muss, weil es sich im Verlaufe dann auch die Maskenanpassung ändern kann. Das heißt zum Beispiel, die häufige Ursache ja für Schlafapnoe ist Übergewicht. Und dann wird dem Patienten gesagt, dann nehmen Sie mal ab, wir geben Ihnen trotzdem auch die Maske, damit das schneller geht, damit Sie nicht mehr diese Tagesmüdigkeit haben. Dann nimmt er ab und dann passt die Maske nicht mehr. Und dann ist dieses ganze Konzept eben nicht mehr funktionsfähig. Und das sind so Sachen, da muss man immer dran denken, die erlebt man so im Alltag. Und dann muss man einfach nur dieses CPAP-Gerät neu anpassen und dann wird sicherlich auch diese Müdigkeit verschwinden. Ganz einfach.
Ich habe noch eine ganz interessante Frage, wenn ich darf. Marc Bartusch aus Hamburg möchte wissen, ob die Müdigkeitsgründe bei Kindern, also er spricht jetzt über einen 14-jährigen Jugendlichen, andere sind als bei Erwachsenen. Also wir kennen das ja manchmal, die können ja wirklich bis 12, 1 Uhr mittags schlafen ohne Probleme. Gibt es da andere Gründe als bei Erwachsenen?
Also ich muss sagen, ich bin kein Pädiater, also da kann ich nichts Reales zu sagen. Man muss natürlich trotzdem auch gewisse organische Ursachen immer ausschließen dabei, aber da muss ich sagen, bin ich überfragt.
Aber so die Frage geht eigentlich in Richtung, ob das auch mal wachstumsbedingt zum Beispiel sein kann, oder?
Ich glaube, im Allgemeinen können wir uns vom Schlafverhalten von Kindern eher eine Scheibe abschneiden. Normalerweise fallen die in Schlaf, wenn sie müde sind, was wir uns nicht gönnen. Diese Sache mit den 90 Minuten, 120 Minuten, wenn Kinder, speziell kleinere noch, Kinder im Vorschulalter sind das beste Beispiel, eine Gruppe, in jeder Kultur, glaube ich, die nichts an Burnout, nichts an Erschöpfung, nichts an Müdigkeit kennt, die toben so lange und verausgaben sich so lange, bis Schluss ist. Dann fallen sie um, können von einer Minute auf die andere schlafen, hinterher sind sie wieder frisch. Wenn wir das auch so machen könnten, das heißt, allen unangenehmen Dingen aus dem Wege gehen, einfach nur Dinge tun, die uns Spaß machen, genau, wo sie keinen Spaß mehr machen, kommt die Müdigkeit, dann schlafen, wären wir Erwachsene die glücklichsten, gesündesten Menschen der Welt. Also ich habe das Gefühl, der Herr Bartusch sollte sich weniger Sorgen um seinen 14-Jährigen machen, wenn der ordentlich schläft. Glückwunsch.
Okay, ja, vielen Dank für die Hörer-Mails. Und wir haben einen Anruf, der fast hier zu dem Thema auch passt, was wir gerade eben angesprochen hatten. Christiane Weikert aus Hausen sorgt sich nämlich um ihre Nichte. Frau Weikert.
Jawohl, hier ist Weikert Christiane. Meine Nichte ist inzwischen 19 und seit sie in der 5. Klasse war, ich circa 12, hatte sie immer Bauchweh und hat immer geklagt. Sie ist schon immer sehr müde, von klein auf sehr viel müde. Und da ist lang nichts rausgekommen. In der 10. Klasse ist dann Fructoseintoleranz rausgekommen. Und seit der 10. Klasse fällt sie um. Und die fällt jetzt in den regelmäßigen Abständen immer um. Anfangs waren es alle paar Wochen. Die letzte Zeit ist es jetzt zweimal die Woche, dass sie umfällt. Epilepsie ist immer ausgeschlossen worden. Das ist jetzt mit dabei. Hat diese Müdigkeit mit diesen Sachen, kann das was damit zu tun haben? Sie wissen bis jetzt nicht, was sie hat. Heute ist sie wieder ins Krankenhaus gekommen.
Ich gebe die Frage mal, ja, Frau Weigert, ich gebe die Frage mal weiter.
Schon immer haben, ob das was damit zu tun haben kann.
Ja, das ist natürlich, also wir sind uns einig, dass wenn man umfällt oder einen Ohnmachtsanfall oder wirklich eine Bewusstlosigkeit hat, dass das nichts Normales ist, egal in welchem Alter, und dass das dringendst vernünftig abgeklärt gehört, und mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Und was jetzt dann noch die Folge davon sein kann oder ob die Bauchbeschwerden oder irgendwie ein Mangelzustand eine Ursache haben, aber in dem Alter solche Symptome zu haben, das muss man dringendst abklären. Und da darf man sich nicht zufriede geben, dass irgendjemand sagt, ich weiß es nicht.
Also ein Spezialfall, den man hartnäckig auf den Grund gehen sollte, notfalls auch nochmal mit einem Arztwechsel. Vielen Dank, Frau Weigert. Stichwort organische Ursachen. Haben wir eigentlich alle wichtigen Sachen schon angesprochen? Oder müssten wir nicht auch nochmal über zum Beispiel Umweltgifte, die eine Rolle spielen können für Müdigkeit, was immer wieder auftaucht, reden? Wie wichtig ist das oder sind das eher Spezialfälle?
Also bevor man, ich glaube, solche, ich sag mal, man muss es einfach mal so sagen, dass das sowohl im Arbeitsschutz oder so eigentlich die Sicherheitsmaßnahmen so sind, dass sowas keine große Rolle mehr spielen könnte. Die häufigste Ursache ja sonst für Müdigkeit ist sowas wie Kohlenmonoxidkonzentration, aber alles andere sind ja wirkliche Raritäten und sollten eigentlich hier bei uns keine Rolle mehr spielen. Aber wenn wir einmal noch organisch, da haben wir schon so ein paar Sachen, wo man immer wieder dran denken muss, es ist nicht nur die Schilddrüse, sondern wir haben auch andere Drüsen im Körper. Das sind die sogenannten Nebennieren, die eben für unseren Stoffwechsel ganz aktiv sind, ganz wichtig sind, die Aktivierungshormone ausschütten. Und da gibt es eben auch Erkrankungen. Und da haben wir auch so Einzelfälle, die wir immer wieder mal sehen, wo jemand wegen Monate, jahrelanger Müdigkeit nicht erkannt worden ist, dass er zum Beispiel so eine Unterfunktion der Nebenniere hat, wo dann eben die Aktivitätshormone nicht ausgeschüttet sind. Man sieht dabei teilweise ganz gut aus, weil die Haut dann auch nicht blass ist, sondern hat einen gebräunten Teint, weil dann bestimmte Faktoren wieder ausgeschüttet werden. Und das sind so Sachen, die sind sicherlich viel, viel häufiger, auch wenn sie selten sind, im Vergleich zu irgendwelchen Umweltgiften.
Wenn Sie beide, Herr Günther und Herr Burisch, wir haben ja in der Umfrage am Anfang schon gehört, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, manchmal die Grenzen nicht zu kennen. Sie haben es auch angesprochen, wir gönnen uns nicht genug Schlaf. Und dann kann man auch in einen Teufelskreis reingeraten. Man nimmt Aufputschmittel, dann kann man abends nicht schlafen, dann trinkt man wieder Alkohol. Was passiert da? Ist das etwas, womit wir uns quasi eine chronische Müdigkeit einhandeln können? Die Frage geht an Sie beide.
Ja, der Schlafrhythmus kommt durcheinander und dann reagiert man immer dagegen und dann kommt man in ganz andere Schlafphasen oder in Situationen, wo man eben dann diese Tagesmüdigkeit hat. Das ist aber eben auch das, was ich am Anfang schon sagte. Das ist die Aufgabe eben des Hausarztes, da offen drüber zu sprechen, dass man wirklich Genussmittel anspricht, dass man auch Mittel, die eben vielleicht für den Beruf scheinbar wichtig sind, dass man aktiv ist, dass man das anspricht, und dann muss man konsequent diese Genussmittel oder diese Aufpuschmittel eben verbieten, beziehungsweise darf man nicht mehr nehmen.
Wenn man jetzt schon ausgepowert ist, Herr Burisch, und das Gefühl hat, ich schaffe das nicht, mich in den Hintern zu treten, diese oder jene Dinge zu machen, was sagen Sie als Psychologe? Wie kommt man da raus?
Nachdenken. Es gibt also, zu Burnout sage ich immer, gibt es zwei Universaltipps. Erstens, nimm dir Zeit und denke nach. Wenn das Nachdenken alleine nicht hilft, hol dir Hilfe, bleib nicht alleine. Aber wie Sie es gesagt haben, man muss die Ursachen klären. Ich habe, ich sag mal, ein bisschen was Allgemeineres. Ich habe nur so die allerersten Statements im Kopf, mit denen wir angefangen haben vorhin. Und ich glaube, das kann man auf drei Themen reduzieren. Schlafmangel, Spaßmangel, Pausenmangel. Wahrscheinlich schlafen wir heute schlechter als noch vor relativ kurzer Zeit. Dafür kann sich jeder von uns genügend Erklärungen ausdenken, Medien, Reizüberflutung, alles Mögliche. Ich habe hier irgendeine Untersuchung von, glaube ich, 2012 irgendwie mir heute nochmal angesehen. In der Tat, schlechte Schlafqualität ist in den 5 Jahren zwischen 5,6 und 10,11 von 20% bis auf 27% gestiegen. Und möglicherweise ist das jetzt schon höher und es hat vielleicht noch viel tiefer angefangen. Das scheint mir ein Faktor zu sein, der enorm.
Ich habe eine andere Zahl, also jeder dritte bis vierte klagt über Einschlaf- oder Durchschlafstörungen.
Je nachdem, wie man fragt, genau.
Mhm. Es gibt sehr unterschiedliche Zahlen, je nachdem, ob man fragt, haben Sie das einmal im letzten Jahr gehabt zum Beispiel, sind die Zahlen natürlich sehr viel höher. Man sagt, haben Sie es jetzt, ist so in der Mitte. Und wenn man sagt, haben Sie ständig, dann sind die niedrigen Zahlen. Aber so in der Größenordnung 20-30% der Bevölkerung ist mit dem Schlaf nicht zufrieden, das kann man wahrscheinlich sagen. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenfaktor, das ist vollkommen klar. Wenn man morgens unausgeschlafen aufwacht, das macht keinen Spaß. Mhm. Und auch da kann zum Beispiel ein Teufelskreis in Gang kommen. Wenn man nun mit dieser Müdigkeit von morgens früh versuchen will, dann immer noch richtig hektisch die 105% oder die 120% zu leisten, die man sich selber abverlangt oder die der Arbeitgeber von einem abverlangt, dann ist man in einer Zwickmühle. Das Gefühl, ich will's, ich kann nicht mehr, ich muss mich dahin prügeln, das macht keinen Spaß mehr. Ich muss aber, weil ich den Job ja danach machen muss. Das ist eine relativ häufige Fallensituation von vor allem abhängig beschäftigten Arbeitnehmern, wo der Job auch keinen Spaß mehr macht. Man muss sich wirklich hinprügeln.
Jetzt haben Sie nochmal beschrieben, wie das ist, wie man da rauskommt. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich habe nochmal eine Frage, die geht, glaube ich, an Herrn Günther von Andrea Rössel aus Kamenz. Guten Abend, Frau Rössel. Ihre Frage an uns. Frau Rössel?
Zeit an ständiger Müdigkeit, aber die Müdigkeit beginnt von jetzt auf gleich. Ich kann arbeiten und ganz plötzlich wäre ich müde. Und dann habe aber auch verschiedene Schlafstörungen in der Nacht. Schlafe manchmal eine Stunde, die ganze Nacht dann über, komme nicht mehr zur Ruhe, nehme dann manchmal Valacortin-Tropfen, die mich mal beruhigen, dann schlafe ich manchmal nach einer Stunde. Aber dann ist wieder aus. Bin aber an diesem Tag, wo ich fast nicht geschlafen habe, bin ich topfit. Wenn ich aber in der Nacht so 4-6 Stunden doch mal wieder geschlafen habe, bin ich den ganzen Tag müde.
Da ist einiges durcheinander gerutscht, hört sich das so an. Herr Günther, haben Sie einen Tipp für die Hörer?
Also es klingt jetzt nicht sehr wahrscheinlich, dass wirklich eine rein organische Ursache dahinter steckt, weil das ist, wie wir es schon am Anfang gesagt haben, das ist diese dauerhafte Müdigkeit, diese bleierne Müdigkeit. Da sind sicherlich Schlaf- und Erholungsphase durcheinander gekommen und das wäre sicherlich so ein ganz klassischer Fall, wo man mal einen Tag oder eine Nacht, besser gesagt, der im Schlaflabor verbringt, um wirklich mal zu sehen, wie sind die Schlafphasen, wo sind die Erholungsphasen, was kann man da vielleicht noch optimieren. Mhm.
Ja, vielen Dank, Frau Rössel, für Ihre Frage. Wo wir gerade bei dem Punkt sind, Überforderung, auch Unterforderung kann Müdigkeit hervorrufen. Das war zumindest zu hören in unserer Eingangsumfrage. Stimmt das? Ist das so, dass wenn jemand unterfordert ist, er sich ständig müde fühlt?
Dazu sagt man vulgo im normalen Deutsch Langeweile. Langeweile kann sehr ermüdend sein, also durch Monotonie zum Beispiel, oder dass man Dinge tun muss, die sich wiederholen, also zu lange dieselben Dinge machen müssen. Es gibt den Beruf Sättigung, also wenn Sie Dinge tun, sogar solche, die Sie sehr gerne tun. Das Ursprungsexperiment war Vorlesen von Gedichten. Das haben die Teilnehmer damals in den 20er Jahren erst sehr gerne gemacht und ungefähr nach 30 Minuten oder bei manchen auch nach 60 Minuten kam der Widerstand hoch. Es hat keiner länger durchgehalten als anderthalb Stunden. So, und bei der Arbeit ist es ja nicht ganz selten so, dass man Dinge machen muss, die nicht primär von sich aus den ganz großen Spaß machen.
Aber was macht man denn dann? Die Arbeit muss man trotzdem erledigen. Gibt es einen kleinen inneren Trick, wie man sich sozusagen da besser fühlen kann, die Müdigkeit wegschieben kann?
Also eine Geschichte ist, ein bisschen Sinn rein injizieren. Also im Allgemeinen ist das Gefühl ja auch, dass es alles sinnlos, was ich hier machen muss. Enorm viele Schüler, enorm viele Studenten haben das Gefühl der Sinnlosigkeit. Ich erinnere mich sehr gut, dass es bei mir auch so war im Studium. Warum muss ich das jetzt lernen? Ja, muss ich aber. Gut, kann man bestimmt gucken, hat es vielleicht doch noch irgendwie, wenn ich die Zeitachse mal verlängere, doch noch irgendeinen tieferen sittlichen Nährwert? Habe ich davon irgendwas? Und wenn nicht, ist es halt in der Tat eine Frage der Selbstdisziplin. Das hilft dann manchmal nichts. Und dann muss man durch. Und irgendwann ist man durch und retrospektiv im Allgemeinen froh, dass man es hingekriegt hat.
Simone Lippert ist am Telefon aus Rostock. Schönen guten Abend, Frau Lippert.
Ja, guten Abend.
Frau Lippert, Ihre Frage an uns.
Ja, ich bin seit ungefähr 3-4 Wochen kurz vor Weihnachten auch ständig müde, wenn ich hier abends im Sessel sitze. Ich schaffe nur ein bisschen am Tag im Haushalt, ne? Ich nehme mir immer was vor und dann schaffe ich nichts. Und was wollte ich sagen? Mein Vater ist verstorben am 31. Oktober und danach ging alles so schleichend vor sich. Ich bin auch dann immer 5:30 früh morgens wach geworden, auch wenn ich erst um 1 im Bett war. Und dann später nachher, jetzt vor mehreren Wochen, vor 4-5 Wochen, bin ich 3:30 aufgestanden, um 3:30 und war wach.
Mhm.
Und ich friere auch ganz doll zu Hause. Abends hier im Sitzen, habe Pullover und Jacken an und bin antriebsschwach.
Frau Liebert, ich gebe das
ganz doll gekriegt und ich habe auch hier Haarausfall und
das sind, Frau Liebert, erstmal vielen Dank für diesen Hinweis. Ich gebe das mal weiter an Herrn Burisch. In dem Fall ist da die Trauer Auslöser einer solchen Müdigkeit, Abgeschlafftheit?
Das ist durchaus möglich. Also das mit dem Haarausfall macht mich jetzt ein bisschen stutzig. Das passt wirklich nicht ins Symptombild. Aber da Frau Lippert hier dann von selber den Tod des Vaters erwähnt hat, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es eine depressive Entwicklung ist. Und dass man da kaputt ist und sich nicht aufraffen kann zu Hausarbeiten, sowas finde ich absolut normal. Absolut normal. Und allenfalls wiederum der Rat, sich ein bisschen entlasten. Wir haben jetzt wirklich eine Krise. Möglicherweise sind Sie der Meinung, Sie dürfen diese Krise nicht haben, aber Sie dürfen das haben. Und wenn es damit gar nicht weitergeht, möglicherweise doch mal fachlichen Rat, in dem Fall von irgendjemand aus der Psychoprofession, suchen. Aber eventuell ist jetzt schon die Erkenntnis, dass es eine normale Reaktion ist, wenn man nach so einem Verlust von jemandem, der einem sehr nahe gestanden hat, eine Weile mal schlecht schläft oder unregelmäßig schläft, das ist nichts wahnsinnig Auffälliges.
Da würden Sie raten, vielleicht in einem solchen Fall auch Medikamente zu nehmen, ein Schlafmittel zu nehmen, um durchschlafen zu können oder einfach diese Phase durchstehen?
Nein, also da bin ich, glaube ich, oder da sind wir alle bei Professor Burisch. Das ist sicherlich eine Phase, die man eben verarbeiten muss. Und jeder hat seine unterschiedlichen Methoden, wie er es an. Der eine braucht Hilfe, der andere schafft es alleine. Aber deswegen Medikamente einzunehmen, ohne vorher wirklich die Ursachen klar abgeklärt zu haben und dass man vielleicht auch so einen Trauerprozess wirklich aufgearbeitet hat, das ist sicherlich nur im Einzelfall, wenn extreme Bedingungen da sind, sinnvoll und dann natürlich nur unter ärztlicher Kontrolle und nicht als Dauertherapie. Aber trotzdem sollte man auch in diesem Fall jetzt, wo eben diese anderen Symptome angesprochen worden sind, ist es sicherlich immer sinnvoll, auf jeden Fall trotzdem zum Hausarzt zu gehen, dass er einen ganz einfachen Check-up macht, guckt, wie die Schilddrüse ist, wie sind vielleicht noch ein paar andere Werte da, sie körperlich untersucht, um sicher auszuschließen, dass nicht, was wir eben schon besprochen haben, Läuse und Flöhe vorliegen. Natürlich kann es sein, dass sie auch eine leichte Schilddrüsenunterfunktion haben. Und jetzt kommen verschiedene Sachen zusammen. Haarausfall kann bei Zinkmangel da sein, weil man sich fehlernährt, weil man eben so eine Verstimmung hat und gar nicht mehr Appetit hat. Dann kommen viele Sachen zusammen. Und das muss man, glaube ich, mit verschiedenen Fachdisziplinen dann auch gut angehen und dann wird das auch funktionieren.
Ich nehme eigentlich aus dieser Stunde vor allen Dingen zwei Dinge auch mit. Zum einen, dass man immer diese vielen verschiedenen Möglichkeiten, die zusammenspielen können, auch selber im Blick haben sollte. Also nicht mit Einzelsymptomen mit Fachärzten redet, sondern möglichst auch guckt, dass man alle Informationen zusammenträgt und sie ärztlich begutachten lässt, notfalls mit einem Besuch auch mal in einer Klinik, und dass man Mut haben sollte, sich auch Müdigkeit und Erschöpfungszustände einzugestehen. Herr Burisch, Sie sind ja auch für den Bereich Arbeitswesen mit zuständig, Personalentwicklung. Sollte man mit seinem Arbeitgeber eigentlich über sowas reden können?
Das ist man sollte es reden können, das ist richtig. Ob man es tun sollte, ist ein heißes Thema, ein ganz, ganz heißes Thema. Das hängt davon ab, wie das Vertrauensverhältnis ist, ganz klar. Wo das nicht gegeben ist, und in aller Regel ist das so, würde ich davon abraten. Kommt aber, kann man auch nicht allgemein beantworten, wenn man in einer Branche ist, wo man Monopolist ist und man ist der Star des Teams, dann ist die Gefahr, dass man rausfliegt, natürlich sehr gering. Mhm. Wenn man dagegen das Gefühl hat, die wollen mich eigentlich sowieso ganz gerne hier loswerden, dann um Gottes Willen dicht halten. Kein Arzt muss ja eine Diagnose bekannt geben auf dem gelben Zettel. Das ist ja alles relativ geschützt. Also ich würde nur dann, im kleinen Betrieb zum Beispiel weiß man es ja sowieso eher, nur dann mich outen, wenn ziemlich sicher ist, dass das nicht zum Schaden gereicht. Ja. Leider ist das so. Es wäre besser, wie Sie in der Frage formuliert haben, man könnte das. Aber ich glaube, es wäre naiv zu sagen,
lieber vorsichtig sein. Ja. Ständig müde, das kann ganz viele verschiedene Ursachen haben, haben wir gemerkt. Sicherlich nicht alles angesprochen, aber vieles durchklingen lassen. Gibt es denn Tipps, die man verallgemeinern kann, egal ob das nun organische oder psychische Ursachen hat, was man tun kann, um sich besser zu fühlen? sich eingestehen, Sport machen,
Weniger tun. Pausen machen, Pausen gestalten.
Rausgehen an die frische
rausgehen,
Luft.
Rausgehen, gehen, außer man, gut, wenn Sie behindert sind, macht es keinen Spaß, aber gehen, im Gehen wird man oft sehr viel ruhiger und dafür sorgen, dass man ordentlich schläft. Das ist ein ganz potenter Faktor. Dafür kann man eine Menge machen. Mhm. Also es gibt Leute, die gucken routinemäßig vor dem Zu-Bett-Gehen Krimis. Das ist nicht schlauer. Das muss man eigentlich nicht unbedingt sagen. Da brauchen Sie keinen Arzt noch keinen Psychologen dafür. Trotzdem tun es viele Leute. Sie lesen Krimis und sie gucken Krimis im Fernsehen und gehen ins Bett und wundern sich, dass sie nicht schlafen. Also so einfache Dinge sind das oft.
Ernährung ist wichtig, ne? Ausgewogen und so weiter.
Und vor allen Dingen eben, wenn es diese saisonale Müdigkeit ist, da kann man eben viel mit Sport und nach draußen gehen und gesunde Ernährung viel erreichen.
Das waren Tipps von meinen beiden Studiogästen heute Abend, dem Internisten Dr. Rainer Günther, gerade zuletzt von der Klinik für Innere Medizin am Uniklinikum Schleswig-Holstein in Kiel und dem Psychologen Professor Matthias Burisch, dem Leiter des Burnout-Instituts Norddeutschland mit Sitz in Morige im Kreis Pinneberg. Immer müde und abgeschlagen, das war auch unsere heutige Redezeit, in Kooperation mit Visite im NDR Fernsehen und NDR.de. Und dort unter NDR.de finden Sie auch den Videomitschnitt dieser Sendung. Vielen Dank an meine Studiogäste und auch an alle, die mitdiskutiert haben. Auch morgen gibt es eine Redezeit hier auf NDR Info, dann wieder nur zum Hören. Aber auch wieder zum Mitdiskutieren, wenn Sie mögen, das Thema Politik zwischen Moral und Taktik, die Flüchtlingskrise und der Fall Saudi-Arabien. Ab 21.05 Uhr morgen Abend, wenn Sie sich beteiligen wollen, unter ndr.de/redezeit erreichen Sie uns schon jetzt. Mein Name ist Ulrike Heckmann, ich wünsche noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.